Herzlich willkommen zum 10. Business Impulse Podcast. Zum nächsten Podcast-Interview bei Gero Pflüger und sitze bei ihm im Büro in der Hohenzollernstraße in Hannover. Hallo Gero, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Carsten, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst.
Gero, meine erste Frage immer an jeden meiner Podcast-Gäste ist, wer ist der Gero Pflüger privat? Da stelle ich natürlich nur dir diese Frage so genau, aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich. Wer ist Gero privat und wer ist Gero beruflich?
Das ist eine schwierige Sache, ganz schwierig zu beantworten, weil wie bei wahrscheinlich jedem Unternehmer sowohl privat als auch beruflich sehr stark Hand in Hand geht. Privat bin ich verheiratet, 54 Jahre alt, habe einen Sohn, der dieses Jahr in die Schule kommt. Und ich wandere gern, aber das ist vielleicht jetzt an dieser Stelle noch nicht so ganz richtig. Beruflich bin ich ein ausgebildeter Verlagskaufmann, der aber in diesem Beruf nie wirklich gearbeitet hat. Eigentlich bin ich sehr schnell schon in meiner Ausbildung in die Grafik hineingerutscht, Grafikdesign. Und das habe ich auch bis 2009 etwa vollständig betrieben. Zwischendurch war ich beim größten europäischen Finanzdienstleister, der unabhängig agiert hat, angestellt in der Grafik. Habe die Grafik geleitet, war in verschiedenen Führungspositionen tätig dort und bin seit 2007 selbstständig. Seit 2009 fokussiere ich mich immer stärker auf den Bereich Social Media erst und mittlerweile Content Marketing.
Wie ist es dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Das war eigentlich schon immer mein Wunsch. Als ich in der 7. Klasse mal einen Aufsatz schreiben musste, dann großer Berufswunsch oder so ähnlich hieß der, da habe ich reingeschrieben, ich wollte Werbefachmann werden. Und ich hatte aber damals schon vor Augen, dass ich das tatsächlich nicht angestellt tue, sondern ich wollte der Chef sein. Irgendwie wollte ich immer der Chef sein. Auch beim Cowboy in den Indianerspielen war ich immer der Sheriff und so. Also das liegt mir irgendwie im Blut.
Ah, Chef sein, okay. Gut, du berätst also kleine und mittelständische Unternehmen in Sachen Social Media, in Sachen Content Marketing, wie du gerade gesagt hast. Genau. Was machst du genau? Vielleicht erzählst du das einfach mal.
Ja, Content Marketing ist immer schwierig zu erklären. So in einem Satz zusammengefasst ist das ungefähr sowas wie, ich mache Werbung, ohne dass es wirklich nach Werbung aussieht. Das sollte jedes Unternehmen für sich selber tun, denn es geht da sehr stark um die Tatsache, dass sich das Nutzungsverhalten zum Beispiel im Internet sehr stark ändert. Das heißt, da wo früher Leute noch tatsächlich in ihren Internetbrowser gegangen sind und in die URL-Zeile reingeschrieben haben, www.diedomain.de, das machen die nicht mehr, sondern die geben in ihre Browserzeile ein irgendeine Frage. Ich suche nach Autos oder sowas. Und dann landet man auf einer Autoseite, die irgendwie ganz speziell jetzt diese Frage, die ich da hatte, abbildet.
Aber du, vieles geht jetzt natürlich auch über die Social-Media-Kanäle.
Ja, sehr viel.
Braucht jedes Unternehmen heutzutage Social Media oder reicht nicht eigentlich für auch nur die normale Webseite?
Also Social Media ist ein Teil von Content Marketing und Content Marketing läuft tatsächlich auf der Website, definitiv. Also man benötigt zwingend eine Website, auf der die man quasi als Zentrum des Ganzen sehen kann. Und all der Content, den man erstellt, vielleicht sollte ich erstmal definieren, was Content eigentlich ist. Jedes bisschen Inhalt, was man im Internet sieht, das können Texte sein, das können Fotos sein, das können Videos sein, Soundclips, das können Grafiken sein, Diagramme, Fotos, alles Mögliche spielt eigentlich keine Rolle. Alles, was im Inhalt ist, ist erstmal Content. Und dieser Content muss irgendwo eingebettet sein und das natürlich auf irgendwelchen Websites. Das kann auf der Website YouTube sein, das kann auf der Website Facebook sein, das kann auf der Website Medium.com sein oder so, spielt erstmal keine Rolle. Ich tendiere allerdings immer dazu, dass man das auf der eigenen Website drauf hat, diesen ganzen Content, um ihn dann in die sozialen Netzwerke zu streuen. Und warum ein Unternehmen bei Social Media sein soll und die eigene Website eben nicht mehr reicht, ist die Tatsache, dass sich das Nutzungsverhalten der Internetnutzer schlicht und ergreifend ändert. Das ist ähnlich wie vor Ja, vor 20, 30 Jahren, da hat man, ja, das ist tatsächlich schon 30 Jahre fast her, da haben sich die Leute gefragt, brauche ich denn dieses Internet? Brauche ich denn überhaupt irgendwie eine Internetseite? Wir haben doch die gelben Seiten. Aber das hat sich nun mal geändert. Kein Mensch guckt mehr in die gelben Seiten rein. Wir wissen nicht ernsthaft. Und die Leute gucken nun mal bei Google. Und diesem veränderten Nutzungsverhalten müssen wir eben Rechnung zollen. Wir müssen ganz klar sagen, nicht wir mit unseren Wünschen stehen da im Mittelpunkt, sondern wir müssen gucken, wie kommen wir an unsere Kunden, wie kommen wir an diejenigen, die unsere Inhalte finden. Und da müssen wir natürlich die Kanäle nutzen, die zur Verfügung stehen. Und da stehen ganz klar die sozialen Medien mit im Fokus.
Haben die Unternehmen das schon verstanden? Wie ist das, wenn du so auf Neukundenakquise gehst und denen sagst, ich mache Content Marketing? Können die überhaupt damit was anfangen?
Mit dem Begriff Content Marketing kann man in aller Regel nichts anfangen. Und das ist auch nicht schlimm. Also es ist ja mehr oder weniger ein Fachbegriff. Das kann man wirklich zusammenfassen mit diesem Werbung, ohne dass es nach Werbung aussieht. Im Endeffekt weiß eigentlich jeder Unternehmer, dass er da was machen muss. Aber die meisten schieben es auf die lange Bank. Die sagen, ist jetzt noch nicht so wichtig, das können wir vielleicht nächstes Jahr mal machen. Ganz häufig steht da im Hintergrund eine Ressourcenknappheit. Entweder die Ressource Zeit fehlt, weil ja, das ist zeitintensiv, dieses ganze Thema, oder die Ressource Personal fehlt. Sprich, es gibt einfach keinen Mitarbeiter im Unternehmen, der sich für sowas zuständig fühlen kann oder der in der Lage ist, sowas zu machen. Also schlicht und ergreifend auch das Know-how fehlt. Oder die Ressource Geld fehlt. Und das ist natürlich das, was sich immer weiter verstärkt. Wenn man kein Geld da hat, um in Marketing zu investieren, dann gibt es eine Abwärtsspirale letztendlich. Und Content Marketing oder auch Social Media Marketing ist eine Form von Marketing und die wird immer wichtiger.
Wenn du sagst, dass viele Unternehmen da jetzt noch ein bisschen mit hadern und so weiter, weil ich kann mir eben vorstellen, dass einige eben nach wie vor sagen, das brauche ich doch alles gar nicht, diesen neumodischen Kram. Ist das noch so oder haben sie es inzwischen verstanden?
Ja, also verstanden haben sie eigentlich schon, dass sie im Internet sein müssen und verstanden haben sie schon, dass sie bei Facebook sein müssen oder bei welchem Netzwerk nun auch immer. Aber oftmals wird wirklich noch geglaubt, man könne es auf die lange Bank schieben. Und das ist nicht so. In der Tat war es früher so, wenn man 1998 im Internet war mit einer Website, dann war das sicherlich sehr, sehr fortschrittlich. Wenn man 2003 ins Internet gegangen ist mit einer Website, dann ging das gerade noch so. Aber spätestens 2005 brauchte man zwingend eine Website, sonst war man wirklich altes Eisen. Und selbst heute gibt es noch Unternehmen, die keine Internetseite haben. Die sind altes Eisen bereits jetzt. Und im Thema oder zum Thema Social Media, das ist noch viel schneller als dieses ganze Website-Gedöns. Wer also bei Facebook zum Beispiel nicht ist, wer bei Xing nicht ist, wer bei Twitter nicht ist, bei YouTube nicht ist, das ist einfach sehr, sehr viel schneller als die bisherigen Internetseiten. Es ist jetzt so, dass sich das auch immer weiter vom Tempo her steigert. Wir kriegen immer neue Plattformen dazu. Jetzt ganz heiß ist Snapchat. Da weiß noch keiner, was das überhaupt ist, wie das funktioniert, wie man da sein Marketing hineinskalieren kann. Das ist alles etwas schwierig, weil es so unübersichtlich ist und immer unübersichtlicher wird.
Es gibt ja nur eine Menge Unternehmen, die vielleicht zum Beispiel gar kein Endkundengeschäft haben, die reines B2B-Geschäft haben. Was sagst du denen? Brauchen die auch dieses Social Media, dieses ganze Neumodische?
Ja, selbstverständlich brauchen die das. Neumodisch ist auch so ein tolles Wort. Natürlich, yeah. Es ist nicht neumodisch, sondern es ist ein modernes Kommunikationsmittel. Viele B2B-Kunden sagen, wir müssen ja auf Facebook sein, weil Facebook ja eine mehr oder weniger Unterhaltungsplattform ist. Das ist zwar prinzipiell richtig, andererseits wiederum muss man natürlich so sehen, jedes Unternehmen, also jedes Business besteht nicht aus einem Kasten, in dem irgendwelche Automaten irgendwas machen, sondern da sind Menschen drin. Und diese Menschen sind lustigerweise allesamt bei Facebook. Das heißt, wenn man die erreichen möchte, erreicht man sie tatsächlich bei Facebook, um genau zu sein. Da gibt es so eine Statistik von Statista, vom Statistischen Bundesamt und so. Wir haben ja ungefähr 80 Millionen Einwohner, von denen sind 60 Millionen tatsächlich auf täglicher Basis online. Und von diesen 60 Millionen sind 28 Millionen bei Facebook angemeldet und 35 Millionen sind bei WhatsApp angemeldet. Und WhatsApp gehört zu Facebook. Instagram kommt dazu, Twitter kommt dazu, YouTube kommt dazu. Also es sind einfach jede Menge Leute, die in Deutschland tatsächlich Social Media auf täglicher Basis nutzen. Und die kann natürlich auch ein Business erreichen im privaten Umfeld. und dort auch Geschäfte machen. Wenn ich beispielsweise Einkäufer bei einem Unternehmen bin und ich suche jetzt nach einem bestimmten Produkt, dann suche ich nach genau den gleichen Kriterien, wie wenn ich als Privatperson suche. Das heißt, ich habe beispielsweise in meinem Lager irgendwie jetzt Schimmel entdeckt und jetzt soll ich diesen Schimmel bekämpfen. Dann gehe ich als Einkäufer ins Internet, schmeiße Google an und sage, wie kriege ich Schimmel aus meinem Lager? Oder wie kriege ich Schimmel von der Wand? Und das Gleiche würde ich auch tun, wenn ich als Privatperson den Kleiderschrank von der Wand drücke und da Schimmel finde, dann stelle ich genau die gleichen Fragen. Das heißt, ob ich nun B2B mache oder B2C, spielt überhaupt keine Rolle.
Du hast es gerade gesagt, die ganzen Menschen sind ja bei Facebook unterwegs. Viele Unternehmen nutzen das ja inzwischen auch schon, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Ja, wie wichtig ist das denn gerade?
Ja, es wird immer wichtiger, denn der Facharbeitermangel ist ja nun schon legendär. Ich habe auch gerade einen Kunden, der ein großes Problem hat, weil seine Zielgruppe schlicht und ergreifend die Totholzprodukte nicht mehr liest, also Tageszeitungen. Die gehen da gar nicht mehr ran.
Totholzprodukte. Ein schöner Begriff, den kann ich noch nicht.
Ich komme aus der Verlagsbranche. Ich glaube, ich darf das sagen, ohne jetzt hier gleich in die Hölle einzufahren. Die lesen schlicht und ergreifend die Stellenanzeigen nicht mehr. Die sind aber auch nicht auf diesen klassischen Jobbörsen wie Monster.de und wie die alle heißen, sondern die googeln. Die lassen sich Jobs empfehlen. Und das ist diese Generation Y, also die Leute, die so zwischen 25 und 35 sind ungefähr, denen ist erstmal das Gehalt relativ egal. Die gehen davon aus, dass sie vernünftig bezahlt werden. Das können sie übrigens auch. Denen geht es darum, dass sie eine sinnstiftende Arbeit finden. Und dann darf auch noch das Arbeitsklima stimmen. Und das ist das, was wichtig ist. Und das finden sie nicht in Totholzanzeigen, sondern die lassen sich Jobs empfehlen. Und das geht ganz stark zum Beispiel über Snapchat.
Snapchat, ja, das ist auch nochmal ein Thema. Aber nochmal ein bisschen zurück, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, war jetzt in den sozialen Medien noch gar nicht unterwegs. Wie wäre so der Einstieg? Was würdest du jemandem, einem Unternehmen empfehlen, die die noch vielleicht eine Webseite gerade mal haben, aber noch nicht in den sozialen Medien unterwegs sind? Was wäre ein Einstieg? Vor allen Dingen, welche Kanäle muss man da bespielen?
Das ist eine sehr individuelle Frage. Also jedes Unternehmen hat ja eine bereits existierende Kommunikations- und Marketingstrategie. Und wenn nicht, dann sollten Sie ganz dringend so eine Kommunikations- und Marketingstrategie entwickeln. Und zu dieser Kommunikations- und Marketingstrategie gehört eben auch der Bereich Content Marketing, Social Media. Das ist nur, in Anführungszeichen, ein weiterer Marketingkanal, der eben mitbespielt werden sollte. Und das gehört in diese Strategie mit hinein. Das heißt, jede Plattform, die wir nutzen, wir können auch nicht pauschal sagen, Facebook ist jetzt das Richtige für alles und für alle Unternehmen. Oder Twitter ist das Richtige für alle Unternehmen. Das stimmt einfach nicht. Sondern man muss ganz klar sehen, wo ist die jeweilige Persona? Also wo sind die Leute, die wir erreichen wollen? Das, was man früher Zielgruppe nannte. Wo sind die? Auf welchen Plattformen tummeln die sich? Und wie kann man die dort erreichen? Und nachdem man das weiß, kann man eine Strategie zum Thema Content Marketing, Social Media Marketing in diese allgemeine Kommunikationsstrategie des Unternehmens einbauen. Wenn man das hat, müssen die natürlich, diese Strategie muss natürlich die Ziele des Unternehmens berücksichtigen und nicht einfach irgendwie nebenher laufen. Das heißt, da geht es wirklich um eine integrierte, dialogorientierte Content-Strategie.
Und das ist dein Job, den du dann für diese Unternehmen dann in deiner Beratungstätigkeit dann machst?
Ja, ich habe so drei Bereiche, die ich großartig abfrühstücke, wenn ich es mal ganz flapsig sagen darf. Der erste Bereich ist tatsächlich so eine Strategieentwicklung und eine Begleitung auch häufig über eine sehr lange Zeit. Es geht oft über ein Jahr oder teilweise länger, wo ich ein Unternehmen schlicht und ergreifend auch mal telefonisch nur coache und sage, so und jetzt besser in die Richtung gehen oder besser in diese Richtung gehen. Zweiter Bereich wäre eine Weiterentwicklung der zuständigen Mitarbeiter, denn ganz häufig ist es so, da wird jemand abgestellt dafür, sagen wir mal die Teamassistentin oder irgendjemand aus dem Marketing und die bringe ich auf den neuesten Stand, zum Beispiel was Facebook angeht, wie man Anzeigen richtig schaltet, wie man seine Zielgruppen dort richtig definiert und ähnliches. Auch die werden in aller Regel über einen längeren Zeitraum gecoacht. Und der dritte Part ist, wenn ein Unternehmen zum Beispiel nicht groß genug ist, um eigene Mitarbeiter dafür anzustellen, dann übernehme ich auch die Aufgabe einer, sagen wir mal, externen Kommunikationsabteilung.
Wenn ich jetzt mal inhaltlich gucke, ich habe meine Themen, die ich vielleicht auf der Webseite publiziere. was publiziere ich in die Social-Media-Kanäle? Ist das im Grunde 1:1, dass ich einfach, okay, ich habe, was weiß ich, auf der Webseite irgendwas veröffentlicht und hau das 1:1 jetzt in die ganzen Kanäle? Oder wie kommuniziert man dort sinnvoll?
Das ist je nach Kanal unterschiedlich, denn jeder Kanal funktioniert anders. Wenn wir mal beispielsweise uns Twitter angucken mit seinen 140 Zeichen, da haben wir einfach nicht die Möglichkeit, lange und ausführliche Texte zu schreiben. Das heißt, dort ist es zum Beispiel sinnvoll, einen Blogbeitrag, den man selber auf seinem eigenen Corporate Blog hat, einfach per Überschrift und einen kleinen Text dazu zu verbreiten. Das ist schon okay. Auf Facebook funktioniert das nicht unbedingt. So wie man es auf Twitter macht. Denn bei Facebook funktionieren große Bilder, da funktionieren kleine, kurze Ansprachen, deutlich kürzere Texte übrigens als auf Twitter sogar noch. Also bei Facebook sollte man sich bemühen, unter 100 Zeichen zu bleiben, in aller Regel. Nein, man sollte auch nicht einfach nur 1:1 was wiedergeben, denn typischerweise hat ja ein Unternehmen, sagen wir mal, einmal pro Woche oder einmal pro Monat einen Blogartikel. Bei Facebook sollte man aber deutlich aktiver sein. Bei Twitter sollte man deutlich aktiver sein. Man muss sich mal vorstellen, bei Twitter ist so ein Beitrag nach etwa 16 Minuten, war glaube ich die letzte Zahl, die ich da gesehen habe, abgefrühstückt. Der wird einfach nicht mehr gesehen. Nach 16 Minuten ist der durch den Stream durch und die Leute scrollen nicht so weit. Das heißt, man sollte schon mehrfach täglich einen Tweet absetzen. Das Gleiche gilt für Facebook. Da gibt es so eine Marke, typischerweise nach 4 Stunden etwa wird so ein Beitrag schlicht und ergreifend nicht mehr an die eigenen Fans ausgespielt. Das heißt, man kann problemlos 4-mal am Tag einen Beitrag bei Facebook posten. Muss nicht unbedingt sein, aber definitiv einmal pro Tag sollte ein Beitrag gepostet werden. Und das wiederum bedeutet, da wir selber auf unseren eigenen Webseiten nicht so viel Content haben, wir brauchen fremden Content.
Das heißt?
Das heißt, dass wir sehr viel recherchieren müssen in unserem sogenannten semantischen Umfeld. Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Reisebüro und dieses Reisebüro verkauft typischerweise Städtereisen. Dann können wir ab und zu mal natürlich irgendwie einen Blogbeitrag von uns posten. Aber andererseits können wir auch schöne Beiträge bringen aus Reiseblogs, die einfach dahin führen, um Hunger zu machen auf eine Reise nach, sagen wir mal, Paris, Venedig, wohin auch immer. Und je mehr dieser relevanten Inhalte auf unserer Facebook-Seite erscheinen, desto relevanter wird dann auch unsere Facebook-Seite für potenzielle Kunden. Und die sehen dann wiederum ab und zu unsere eigenen Content-Beiträge.
Jetzt kam eben schon ein paar Mal das Stichwort Blog oder Blogbeitrag. Ja. Sollte ein Unternehmen einen eigenen Unternehmensblog haben oder ist das Spielerei oder braucht ein Unternehmen eigentlich einen Blog? Wie siehst du das?
Ich finde einen Blog mittlerweile fast wichtiger als eine eigene Website.
Warum?
Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass die Leute nicht mehr in ihre URL oben im Browser eingeben www.domain.de, sondern die stellen Fragen. Die stellen zum Beispiel die Frage, auch das hatte ich ja vorhin, wie kriege ich den Schimmel von der Wand? Und dann finde ich auf irgendeiner beliebigen Webseite, zum Beispiel www.schimmelbekämpfer.de oder sowas, einen Beitrag im /blog/2014/11/13/ und dann kommt dahinter der Titel des Blogbeitrags, der da lautet, durch richtiges Lüften Schimmel vermeiden. Das heißt, die Leute steigen sehr, sehr tief in einer Website ein. Die gehen gar nicht mehr oben auf die Startseite, die ist relativ irrelevant mittlerweile geworden. Auch auf meiner eigenen Website, da sehe ich das ja durch die Analysen so, nur noch 50% etwa steigen tatsächlich auf der Startseite ein und alle anderen gehen auf irgendeine Unterseite, die kommen von Google und landen auf irgendeiner Unterseite in meinem Blog. Und das ist sehr, sehr wichtig und dieses Blog ist eben auch spannend, deshalb, weil man sehr viel Content bei Google bereitstellen kann. Die eigene Webseite ändert sich ja relativ wenig. Je mehr man aber auf dieser Seite, dem Blog letztendlich ändert, desto interessanter wird die Seite auch für Google, weil sie eindeutig zeigt, dass die Seite lebt. Eine Seite, die man so hat, www.domain.de, da ändert man normalerweise nicht so viel. Aber wenn man alle paar Wochen einmal ein neues Stück Content einstellt, dann ändert man eben doch etwas. Und das ist spannend für den Google-Crawler.
Ist dann ein Blogbeitrag oder ein Blog zu haben, dann eigentlich mehr was für Google in erster Linie?
Nein, das würde ich jetzt nicht nur sagen. Denn wir publizieren ja hoffentlich zumindest Beiträge, die Probleme lösen. Darum geht es letztendlich. Es geht nicht darum, dass man Pressemitteilungen da einstellt. Das ist falsch verstanden, das Content-Marketing. Das funktioniert auch nicht. Sondern wir lösen Probleme. Da stellt jemand eine Frage, wie kriege ich Schimmel von der Wand? Und wir lösen dieses Problem. Wir sagen ihm, wie er das Problem lösen kann. Und das ist das eigentliche Tolle daran. Das heißt, wir schreiben sehr wohl für den Menschen. Wir dürfen aber nicht glauben, dass Google das nicht gutiert. Also je mehr wir an Content bringen, desto besser findet das Google.
Wie siehst du das im Zusammenspiel, so ein Blogbeitrag zum Thema Social Media? Was ist wichtiger? Muss man beides haben oder beschreibt man sich auf oder spielt das ineinander für dich?
Ja, es spielt absolut ineinander. Für mich ist ein Blog der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Mhm. Letztendlich bietet ein Blog ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich den eigenen Content auf dem eigenen Grund und Boden sozusagen zu halten. Es gibt ja so viele schöne Plattformen. Es gibt bei LinkedIn Pulse, so heißt das, so eine Plattform, wo man seine Inhalte publizieren kann. Es gibt Facebook Instant Articles, wo man seine Inhalte publizieren kann. Es gibt bei Xing Möglichkeiten, seine Inhalte zu publizieren. Es gibt Medium und wie diese Dinge alle heißen. Aber wenn wir dort Inhalte reinstellen, die gehören uns ab dem Moment nicht mehr. Wenn Medium oder Facebook irgendwann entscheidet, unsere Inhalte aus dem Netz zu schmeißen, dann tun die das und unsere Inhalte sind weg. Das sollte man nicht tun. Man sollte seine Inhalte auf einem eigenen Server halten, wo man auch Kontrolle drüber hat, wo man auch jederzeit was ändern kann beispielsweise. Das heißt, man sollte Herr seiner eigenen Inhalte sein. Und da kann man selbstverständlich zum Beispiel YouTube-Videos reinlinken sozusagen. Das heißt, bei YouTube ist das so eine Sache, das ist tatsächlich eine der wenigen Plattformen, wo ich sagen würde, das kann ein zusätzlicher Schwerpunkt sein, wenn man sehr viele YouTube-Videos beispielsweise macht. Das kann ein zusätzlicher Schwerpunkt sein. Nur auch da ist eben das Risiko, wenn YouTube einen sperrt, dann ist man gesperrt und dann sind die Filme weg.
Mhm. Aber ein Blog bedeutet doch im Grunde sehr viel Arbeit und letztendlich dann ja auch viel Kosten, wenn man viel Zeit damit reinbringen muss. Rechnet sich sowas im Allgemeinen? Wie siehst du das?
Nach meiner Ansicht rechnet sich das, ja. Nicht kurzfristig, das ist also kein kurzfristiger Effekt, den man da erwarten darf. Als ich meinen Blog aufgesetzt habe, das war im März 2014, glaube ich, da habe ich den angefangen, da hatte ich natürlich genau 0 Besucher, außer mich selbst, aber das darf man natürlich nicht zählen. Und nach 3-4 Monaten hatte ich vielleicht täglich 50 Besucher. Und das hat sich seitdem verzehnfacht im Schnitt. Mhm. Also ich habe jetzt täglich ungefähr so 4.000, 5.000 Besucher auf der Seite. Und das innerhalb von ungefähr 2 Jahren. Es ist ein Langstreckenlauf. Es ist auch nicht so, dass dieser Langstreckenlauf irgendwann beendet ist, sondern wenn der Marathon vorbei ist, dann trainiert man gleich für den nächsten. Und das kostet Zeit, das kostet Geld. Aber es ist erheblich geringer von den Kosten, als wenn man jetzt ähnliche Inhalte auf andere Art und Weise in Marketingkanäle umsetzt, beispielsweise Anzeigen. Nachhaltig irgendwie Image aufzubauen, ist sehr, sehr kostspielig, wenn man Anzeigen schalten muss, sagen wir mal in Printprodukten. Und das ist natürlich erheblich teurer, als wenn man irgendwie jetzt einen Blog startet und für, 300 Euro im Monat irgendwie Texte einkauft, der dann die Texte auch schreibt.
Wenn ich jetzt mal das Gegenüber halte, viele Oldschool-Unternehmer, nenne ich das jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, schalten jeden Monat irgendwo eine Anzeige in irgendeinem Blatt und geben da, 500 Euro im Monat für eine Anzeige aus, was ja definitiv nicht viel ist im Printbereich.
In der Tat.
So, und wenn ich jetzt mal lieber diese 500 Euro in so einen Blog investiere, sage ich schreibe selber oder ich gebe das auch extern an Agentur, an Texter irgendwie weg. Wie siehst du es? Ist das wesentlich besser investiertes Geld? Gerade was die Langfristigkeit angeht?
Da muss man immer differenzieren. Ist das jetzt wirklich für die entsprechende Zielgruppe geeignet oder nicht? Die meisten Leute, die unter 50 sind, sind eher im Internet unterwegs als in Printprodukten. Das verstärkt sich auch mal mehr. Und das heißt, wenn meine Zielgruppe grundsätzlich unter 50 ist, dann ist wahrscheinlich das Internet die bessere Variante. Wenn ich aber eine Zielgruppe habe, die älter ist, dann ist durchaus es sinnvoll, nach wie vor in Printprodukten zu schalten. Das ist jetzt aber eine Übergangsphase von vielleicht noch 10, 15 Jahren und dann haben wir dieses Problem gar nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass in 10, 15 Jahren noch irgendwelche Tageszeitungen gedruckt werden.
Okay, ja, das ist eine spannende Geschichte. Mal sehen, wo das Ganze hinführt und so weiter. Viele Unternehmer haben ja, sag ich mal, auch so ein bisschen Angst davor, dass im Internet könnte natürlich auch was Schlechtes über mich geschrieben werden, der berühmte Shitstorm. Wie siehst du das? Ist diese Gefahr real oder betrifft das nur die Großen, wenn die Deutsche Bahn irgendwie die Züge wieder zu spät kommen oder sonst irgendwie was?
Ja, also der Shitstorm. Unglaublich viele Leute haben Angst vor Social Media Krisen, wie man es auch nennen kann. Letztendlich ist es immer so, wenn du Mist baust mit deinem Unternehmen, dann hast du dir den Shitstorm auch redlich verdient. Das heißt, bau einfach keinen Mist, dann kriegst du auch keinen Shitstorm.
Gut, das so einfach gesagt. Ist das.
Aber andererseits ist es ja auch so, ja, man kann was gegen Shitstorms tun. Zum Beispiel einen Blog haben. Denn es gibt einen ganz simplen Plan, den man in der Schublade haben kann für den Fall, dass mal so eine Social-Media-Krise ausbricht. Die Leute müssen sich erstmal tatsächlich auf den Seiten, bei Facebook, bei Twitter, wo auch immer sie gerade sind, sie müssen sich ausdampfen können. Sie müssen wirklich ihren Zorn, ihren Wut in die Welt schreien können. Sie tun es eh, wir können es nicht verhindern. Aber wir können das Thema beispielsweise anerkennen. Wir können sagen, hallo, wir haben dich gehört. Vielen Dank für deine Meinung. Wir werden alles, was wir zu diesem Thema hören, in unserem Blog auf einer einzelnen Blogseite zusammenfassen. Und da könnt ihr dann drunter kommentieren. Wir werden das permanent aktualisieren. Und da werden wir erstmal nur sammeln. Wir haben euch gehört. Das ist das Wichtigste, was man als Unternehmen tun kann. Absolute Transparenz zeigen und sagen, wir haben euch gehört, wir haben euch verstanden und wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Und regelmäßig leitet man die Leute dann von Facebook, von Twitter auf das Blog, wo eben gesammelt wird, wo die Kommentare sich dann möglicherweise auch drunter sammeln. Das Tolle bei so einem Blog ist, man kann diese Seite vom Index von Google ausschließen. Man kann also sagen, diese ganze blöde Seite, wo der Shitstorm drauf ist, die soll gar nicht erst im Google-Index auftauchen. Das heißt, wir haben es aus dem Internet quasi verbannt, obwohl es immer noch drin ist. Das ist auch übrigens der Punkt, weshalb ich auf Facebook und Twitter sein sollte. Denn da, wo der Shitstorm entsteht, muss ich dafür sorgen, dass es auf meiner Seite entsteht und nicht auf fremden Seiten, über die ich keine Kontrolle habe. Deshalb ist es auch da gut, eine Präsenz zu haben, denn wenn ich Mist baue mit meinem Unternehmen und dort tatsächlich die Leute sich aufregen, dann kann ich Kontrolle ausüben. Und das kann ich sonst nicht.
Ist es denn wichtig, 24 Stunden online zu sein, um das überhaupt alles zu tracken? Weil das ist dann ja der nächste Faktor. Wenn ich ein Unternehmer bin, dann muss ich auch irgendwann mal arbeiten, kann ich die ganze Zeit irgendwie vor der Kiste hängen.
Das ist korrekt.
Wie kriegt man das in den Griff?
Das ist eine schwierige Sache. Also gerade wenn es um Geld geht und man nicht jemanden haben kann, der im Dreischichtbetrieb da die Social-Media-Kanäle betreut. Das können natürlich die ganz großen Unternehmen. Der normale Mittelständler kann das nicht leisten. Der kann das vielleicht leisten, wenn es tatsächlich zu einer Social-Media-Krise kommt, also zu einem Shitstorm, diesem berüchtigten. Dann kann er das vielleicht mal machen. Da kann er sich auch logischerweise Leistungen einkaufen. Also der kann dann bei mir anrufen und sagen, hier, Hilfe, ich brauche da ganz schnell mal kurzfristig Rat. Und das funktioniert dann schon. Aber grundsätzlich nein, man muss nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche online sein. Mittlerweile bieten auch einige Netzwerke, zum Beispiel Facebook, ganz gute Hilfestellungen an, nämlich zum Beispiel automatisierte Antwortungen. Also wenn jemand anruft, ist auch super. Ne? Wenn jemand bei Facebook auf meiner Facebook-Seite eine Nachricht hinterlässt, dann kann ich einen automatischen Assistenten aktiviert haben, der in meiner Abwesenheit eben sagt, hallo, vielen Dank für die Nachricht, ich melde mich, sobald ich wieder da bin. Ähnlich wie ein Anrufbeantworter.
Okay, das ist dann ja relativ einfach, dass man zumindest das ein bisschen handeln kann. Vorhin taucht es eben auch schon mal auf, Thema Snapchat. Snapchat ist ja eine ganz neue Plattform.
Ja,
so neu auch nicht. Ja, so neu, aber im Moment ist es gerade so ein Hype, der da wohl gerade jetzt so drum entsteht. Vielleicht sagst du da nochmal, ist das der berühmte neue heiße Scheiß, den man mitmachen muss? Muss man Snapchatten? Vielleicht sagst du auch noch für den einen oder anderen, was ist Snapchat oder was sind die Besonderheiten dieses Kanals?
Snapchat, vielleicht erstmal zum System selber, ist eine Applikation, die ausschließlich auf Mobiltelefonen funktioniert, also auf Mobilgeräten funktioniert. Es gibt keine App dafür oder keine Website dafür, die wirklich funktioniert. Es muss also auf dem Smartphone laufen. Der interessante Part daran ist, es handelt sich eigentlich um Live-Video. Das heißt, ich kann 10-sekündige Live-Videos ins Netz stellen, die 24 Stunden erhalten bleiben und dann werden sie gelöscht. Und wenn ich meinem Kommunikationspartner, also ich kann auch direkt Nachrichten quasi versenden als Video, als Text, als Audio-File, als Audio-Clip, Wenn ich das jemandem zuschicke, dann kann er sich das einmal anhören und dann nicht wieder. Ja, im Moment nicht ganz. Also er kann mittlerweile ein zweites Mal sich das Ganze anhören und wenn er bezahlt, auch noch mehr.
Ah.
Ja, das ist das Finanzierungsmodell des Ganzen.
Okay.
Aber in der Tat ist es so, man kann sowas nicht speichern. Man kann nur seine eigene Geschichte, die man selber gepostet hat, speichern und nicht die anderer Leute. Das heißt, man kann auch Screenshots machen. Und diese Screenshots werden aber dem Gegenüber angezeigt. Wenn ich also beispielsweise einen Beitrag in meiner Snapchat-Geschichte poste und jemand das Ganze mit einem Screenshot versieht, also der macht sich einen Screenshot davon, werde ich darüber informiert, dass derjenige mich gescreenshottet hat. Das heißt, ich habe letztendlich auch eine Kontrolle darüber, was von meinen Daten dauerhaft bei irgendwem bleibt.
Okay, aber ist das jetzt irgendwie wichtig, wenn der sich, dass du das weißt, dass der sich einen Screenshot davon gemacht hat?
Ja, das kann wichtig werden, wenn man zum Beispiel Gewinnspiele macht.
Okay.
Oder wenn man Fragen stellt, denn darüber kann man zum Beispiel abstimmen. Das ist eine gängige Praxis bei Snapchat, dass tatsächlich gefragt wird, so, ich stelle euch jetzt eine Ja- oder Nein-Frage und bitte stimmt doch per Screenshot darüber ab, was ihr meint. So, und dann wird also mit dem ersten Snap eine Frage gestellt, die mit Ja zu beantworten ist und mit dem zweiten Snap wird dann eine Frage gestellt, die mit Nein zu beantworten ist. Und dann wird halt per Screenshot darüber abgestimmt, was denn jetzt das Ergebnis sein soll. Das ist also wirklich so eine Abstimmungsmaschine und von daher, ja, das hat seinen Sinn.
Mhm. Okay.
Snapchat, ob das der neue heiße Scheiß ist? Also ich glaube, Snapchat steht synonym für sehr, sehr viele jetzt gerade sehr stark im Kommen seiende Live-Video-Geschichten, wie zum Beispiel Periscope. Periscope gehört zu Twitter. Oder Vine. Das sind so Sachen, oder auch Instagram. Auch auf Instagram kann man kurze Videos veröffentlichen. Das ist alles da. Das liegt auch daran, dass diese Smartphones mittlerweile ganz tolle Videokapazitäten haben. Die können das wirklich gut. Und Video ist da und es wird nicht wieder weggehen.
Mhm.
Ja, Snapchat ist wichtig. Es wird wichtig.
Für welche Unternehmen, wem würdest du empfehlen, zu snappen?
Das ist auch eine schwierige Frage, denn da kann ich noch nicht wirklich, da habe ich noch keine abschließende Meinung zu.
Du probierst es ja selber gerade.
Ich probiere es selber aus, ganz genau. Ich probiere es selber aus. Ich erzähle also darüber ein bisschen aus meinem Alltag, was ich gerade so täglich mache. Ich erzähle da aber auch ein bisschen aus meinem privaten Umfeld. Ganz wenig nur, weil ich natürlich meine Familie ein bisschen schützen will. Aber trotzdem, das ist so eine Mischung. Und auch das ist sehr schön, weil Snapchat halt die Möglichkeit bietet, sehr, sehr nah an das Unternehmen ranzukommen. Ich folge beispielsweise einem Unternehmen, das heißt Power Voice. Das ist irgendwie so ein Gesangsausbilder. Die sitzen in Hamburg und Stuttgart. Und die snapchatten wirklich ganz, ganz toll. Und zeigen eben wirklich aus dem Umfeld ihrer Kurse, was da gerade läuft. Und sie geben ihr Smartphone weiter, sodass auch die Kursteilnehmer teilweise snappen. Das ist aber wirklich sehr, sehr spannend, was da läuft. Ansonsten folge ich einer ganzen Reihe ganz interessanter Journalisten beispielsweise, die aus ihrem redaktionellen Umfeld berichten. Ich folge einigen Fotografen, die ganz schöne Beiträge bringen. Also es gibt schon eine ganze Menge Sachen, die man dort machen kann. Ich sehe momentan den Fokus da eigentlich bei Freiberuflern und Selbstständigen, die das gut machen können. Aber auch sehr bei Unternehmen im Hipster-Umfeld. Tatsächlich. Also Snapchat ist eine Applikation, die sehr, sehr jung ursprünglich ist. Also man sagt ja, es ist so dieser Teenie-Kanal. Ich habe aber noch nicht einen einzigen Teenie gefunden, lustigerweise. Die jüngsten Leute, denen ich da folge, sind so Anfang 20, würde ich sagen.
Och, dann, also ich weiß, dass meine Kinder da alle unterwegs
sind. Ja.
Die im Moment zwischen 14 und 19 jetzt sind.
Ja, genau. Das ist eben das Interessante. Bei Snapchat kann man eben nicht wie bei Facebook sich die Aufmerksamkeit kaufen, sondern man muss die Aufmerksamkeit verdienen. Das ist also wirklich so, wenn man ein Unternehmen dort ist, man bekommt nicht zwingend irgendwelche Fans geschenkt, sondern man muss sie sich verdienen. Man wird also empfohlen.
Mhm.
Und wenn ich halt keine Teenies empfohlen bekomme, dann finde ich die auch nicht.
Ja,
Snapchat
okay.
hat keine Suchmaschine in dem großen Sinne drin.
Ja. Wie hältst du das denn für dich mal ganz privat? Bist du 24 Stunden online oder kannst du dein Handy auch mal ausschalten?
Also meine Frau glaubt, dass ich 24 Stunden online bin, das soll sie auch gerne weiter glauben. Nein, ich bin nicht 24 Stunden online. Ich kann es abstellen, aber manchmal fällt es mir tatsächlich schwer. Das liegt allerdings auch daran, dass das Digitale eigentlich mein komplettes Leben dominiert, wenn man so will. Also ich gucke kaum noch analoges Fernsehen. Ich gucke tatsächlich sehr, sehr viel auf Smartphone oder auf Tablet, wenn ich fernsehe, weil ich mich nicht mehr von irgendeinem linearen Fernsehprogramm dominieren lasse, sondern ich gucke meinen Tatort halt nicht um 20.15 Uhr am Sonntag, sondern ich gucke meinen Tatort irgendwann, wenn ich Zeit habe, in der Mediathek. Mhm. Das Gleiche gilt für Nachrichten. Ich bin quasi rund um die Uhr irgendwie dabei, Nachrichten zu lesen auf Twitter. Und das passiert in der Tat auch in der Mittagspause. Also da, wo andere Leute sich beispielsweise ein Bild mit aufs Dixi-Klo nehmen, da habe ich mein Smartphone dabei und lese da eben irgendwelche Artikel in der Süddeutschen oder in der Zeit.
Gibt es denn überhaupt noch eine Trennung zwischen Berufs- und Privatleben oder fließt das alles?
Ja, es fließt zusammen. Das war ja auch deine Eingangsfrage letztendlich. Wer bin ich privat und wer bin ich beruflich? Es fließt sehr stark zusammen. Das liegt auch einfach daran, dass ich, wenn ich einen meiner vielen Twitter-Kanäle offen habe, da kommen sehr, sehr viele Informationen rein. Und etliches davon ist auch im privaten Umfeld, wenn ich auf der Couch sitze, interessant für irgendeinen meiner Kunden. Und dann öffne ich diesen Artikel letztendlich und den werde ich nicht einfach nur weiterschicken, sondern den bearbeite ich direkt auf der Couch.
Aber leidet nicht das Familienleben irgendwo darunter?
Ja, ich bemühe mich sehr stark, dass wenn zumindest mein Sohn noch wach ist und ich ihn noch nicht ins Bett gebracht habe, dass ich dann nicht zu viel mache. Hm. Ja, in der Tat.
Okay. Ja, wie motivierst du dich denn so jeden Tag? Wie ist es für dich noch Arbeit oder ist es für dich mehr Berufung?
Das ist bei mir eine Lebensanstellung. Ich habe eigentlich, ich habe es auch glaube ich vorhin schon erwähnt, ich wollte immer irgendwie viel arbeiten. Ich arbeite auch gerne. Das macht mir einfach Spaß. Das ist, ich habe da kein Geheimrezept für oder so. Das kann ich auch nicht auf andere Personen übertragen. Ich weiß, dass viele Menschen Arbeit als Belastung sehen. Ich sehe es nicht als Belastung. Für mich ist es einfach tatsächlich eine große Freude. Und das Tolle ist natürlich auch, dass ich mich als Unternehmer hier mehr oder weniger mit Menschen umgeben kann, die mir selber Freude machen. Denn ich habe die Entscheidung darüber, wer in meinem Umfeld ist. Ich kann auch Kunden ablehnen, die mir nicht gefallen. Und auch das ist so ein schönes Ding. Und das genieße ich sehr. Also diese Freiheit zu haben, machen zu können, was man will, das ist die Motivation, die mich antreibt.
Also die Begriffe solche Work-Life-Balance brauchst du im Prinzip gar nicht, oder?
Dieser Begriff ist furchtbar. Ich hasse das, Work-Life-Balance. Also das Work-Life-Balance setzt voraus, dass Leben und Arbeit gegensätzliche Pole sind. Das ist es aber nicht. Arbeitszeit ist nun mal, selbst wenn man einen 9-to-5-Job hat, ein großer Teil deines Lebens. Der bestimmt dich nun mal. Und das ist Leben. Also wie so eine Balance zwischen einem Teil deines Lebens und dem Rest deines Lebens herstellen, ist doch Quatsch.
Gibt es für dich dann noch komplette Entspannung? Gehst du auch mal komplett raus aus dem ganzen Online und dem ganzen Social Media?
Selbstverständlich. Also selbstverständlich mache ich das. Ich gehe wandern. Also das erdet mich komplett. Ich bin nämlich meistens in Gegenden unterwegs, wo es auch keinen Handyempfang gibt.
Ah, okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, nimmst du das Handy mit zum Wandern?
Das nehme ich mit als Navigationsgerät, ja, in der Tat. Okay. Ich habe also in aller Regel keine Landkarten mehr dabei, sondern verlasse mich tatsächlich auf die GPS-Navigation von irgendwelchen smarten Geräten. Aber ich bin tatsächlich so ein Streckenwanderer. Also ich habe einen Rucksack auf, ich nehme ein Zelt mit, ich habe einen Kocher dabei und all diese Sachen und wandere dann von A nach B. Zuletzt bin ich gewandert im Spessart. Total menschenleere Gegend, wunderbar, wunderschön, kann ich echt nur empfehlen. Einer der letzten halbwegs naturbelassenen Laubwälder hier in Deutschland. Und ich bin auf meiner einwöchigen Wanderung genau 5 Personen begegnet.
Gehst du dann ganz alleine, auch ohne Familie? Oder
in diesem Falle ja.
Ja.
Ist einfach so, dass mein Sohn noch ein bisschen zu klein ist für solche großen Touren. Mhm. Aber Tagestouren machen wir schon. Das kommt schon mal vor. Der ist dann plötzlich kaputt und eine Viertelstunde später ist er dann wieder mit voller Power dabei.
Ja, so ist das bei den Jungfrauen und so weiter. Aber das ist dann so der Moment, wo du dann wirklich mal komplett runterkommst.
Ja? Komplett, ja. Und da ist es auch so, dass ich nicht wie andere Leute 14 Tage brauche, um die Batterien wieder aufzuladen, sondern das ist sehr viel intensiver. Wenn ich 14 Tage am Strand rumliege, dann mache ich ja nichts letztendlich. Ne? Mhm. Wenn ich aber 5 Tage oder 4 Tage irgendwo durch die Gegend wandere, dann nehme ich die Natur so intensiv auf, dass ich nach diesem Urlaub alles, was ich um mich habe, wieder als Luxus empfinde. Und das ist zum Beispiel das, was mich auch so ein bisschen antreibt, genau solche Urlaube zu machen. Es erdet, wenn man nicht plötzlich irgendwo einen Wasserhahn hat, den man anmachen kann, um warmes Wasser zu kriegen.
Liest du eigentlich noch Bücher?
Ja.
Und wenn, ja. Das ist ja immer mal so meine Frage hier im Business Impulse Podcast, gib nach so einer Buchempfehlung, was liest der Gero Pflüger und was würde er unseren Zuhörern so als Empfehlung mal mitgeben?
Bücher lese ich tatsächlich auch noch analog, also nicht digital.
Kein Kindle
keine
oder?
Keine Kindles, keine E-Books. E-Books und sowas lese ich nur in dem Moment, wenn es sich um wirklich verderbliche Ware handelt. Mhm. Also irgendwelche Fachbücher beispielsweise im Social-Media-Bereich würde ich niemals ein gedrucktes Buch kaufen, denn das, was da heute gedruckt wird, ist morgen absolut veraltet. Mhm. Aber wenn es tatsächlich um Literatur geht, da lese ich lese sehr viel. Mhm. Und ich habe ja auch gerade auf dem Schreibtisch so einen Haufen ausgedruckter Seiten liegen. Ich lese tatsächlich ungern am Monitor. Der Schreibtisch, also es ist ungefähr, ne, Carsten, schätz mal, so 8 cm.
Ja, doch, ungefähr hoch. Papierstapel, ja.
Das ist mein Pensum für diese Woche noch.
Oh, hast du auch noch was vor?
Ich lese sehr viel und ich lese auch Bücher noch tatsächlich. Das reicht von Trivialliteratur. Im Moment lese ich gerade so ein Star Wars Buch. Das ist sehr entspannend, weil es einfach so doof ist, ganz ehrlich.
Okay.
Ich lese aber auch wirklich hochgeistige Literatur. Und meine Buchempfehlung wäre von George Orwell 1984.
Ein Klassiker.
Ja. Da geht es um einen dystopischen Überwachungsstaat und wir bewegen uns gerade in so einen dystopischen Überwachungsstaat hinein. Durch diese ganzen NSA-Überwachungen, die wir halt haben, die Briten überwachen uns genauso, beim BND weiß man es nicht genau, aber offensichtlich ja auch. Jeder bespitzelt irgendwie jeden und das ist eigentlich ein Land, in dem ich nicht leben will. Und 1984 warnt seit 1948 davor, da hat der Orwell das geschrieben. Eigentlich als Manifest gegen den Stalinismus, aber in der Retrospektive muss man eigentlich sagen, 1984 entwickelt sich immer mehr zu einem Handbuch für Innenpolitiker. Und ich kann es echt nur wegen der hohen Aktualität jedem empfehlen, das mal zu lesen.
Okay, ich werde das entsprechend mal mit verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast. Letzte Frage, die ich immer stelle, ist die Frage nach dem Business-Impuls. Hast du einen Business-Impuls für unsere Zuhörer?
Ich habe sogar zwei, wenn ich darf.
Ja, bitte gerne.
Eine ganz wichtige Lektion, die ich gelernt habe, als ich noch bei diesem Finanzdienstleister war, war die, dass man nicht alles selber kann. Mhm. Und das habe ich auf eine ganz harte Tour erfahren müssen, als ich vom normalen Angestellten zur Führungskraft wurde und nun versucht habe, meine Führungsaufgaben zu machen und gleichzeitig meine Arbeit, die ich vorher gemacht habe, weitermachen wollte. Ich habe also mich nicht wirklich entlastet von meinen eigentlichen Tagesgeschäftsaufgaben, die ich früher hatte als normaler angestellter Grafiker. Und das hat mich eine Zeit lang ganz schön kaputt gemacht, bis ich dann halt festgestellt habe, die Leute um mich rum waren super. Warum gebe ich denen nicht einfach meine Aufgaben? Mhm. Also delegieren ist ein Part. Der andere Part ist der, wenn du schon delegierst, dann delegierst nur an die richtig guten Leute. Also umgib dich immer mit Leuten, die besser sind als du. Und du findest immer Leute, die besser sind als du. Davon profitierst du selbst, davon profitiert das gesamte Team und letztendlich auch das gesamte Unternehmen. Du musst nicht selber in jedem Punkt der absolut Beste sein. Wenn du das glaubst, dass du das bist, versagst du definitiv. Mhm. Und das solltest du besser nicht. Deshalb umgib dich immer mit Leuten, die besser sind als du.
Okay, super.
Und der zweite Business-Impuls, der kommt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich lese so ein Star Wars Buch, der kommt auch aus Star Wars. Und zwar sagt Yoda in Das Imperium schlägt zurück, für die Leute, die das kennen, tue es oder tue es nicht, es gibt kein Versuchen. Das ist ein Satz, der mehr Philosophie beinhaltet, als man bei so einem trivialen Film eigentlich vermutet. Denn er impliziert im Prinzip, dass dieses Versuchen ein Scheitern zulässt. Das heißt, wenn ich etwas nur versuche, dann werde ich sowieso möglicherweise scheitern. Und das habe ich schon akzeptiert. Mhm. Und das wiederum bedeutet, dass es eigentlich egal ist, ob ich es überhaupt probiere oder nicht. Also mach es oder entscheide dich eben dagegen, es zu tun. Wenn du es tust und aufgrund dieses Fehlers scheiterst, dann ist das total okay. Dann kannst du aus einem Fehler lernen. Wenn du es aber nur versuchst, hast du es nicht richtig getan. Und das ist ein Scheitern, was ich nicht akzeptiere. Weil es kein Scheitern ist, sondern ein Versagen.
Spannend. Ja, finde ich ganz toll. Also das hat viel Inhalt, auf jeden Fall. Ja, Gero, Ich glaube, wir sind am Ende. Wenn ich auf meine Uhr gucke, dann zeigt mir mein Aufnahmegerät gerade etwas über 44 Minuten an. Das ist auch ganz schön lang geworden. Aber sehr, sehr spannend, sehr viele Impulse.
Danke.
Ich sage danke für deine Zeit, für deine vielen Impulse. Und ja, wir hören und sehen uns immer wieder.
Danke, Carsten.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und dass Sie einige Impulse mitnehmen konnten. Wenn das so ist, dann würde ich mich über eine kurze Bewertung und eine Rezension auf iTunes sehr freuen. Dieses Feedback ist sehr wichtig, damit der Podcast auch entsprechend höher gelistet wird. Alle Links und alle Informationen zu diesem Podcast finden Sie immer online unter www.businessimpulse.net. Wenn Sie sich auch mal vorstellen können, als Gast im Business Impulse Podcast dabei zu sein, dann schicken Sie mir einfach eine kurze E-Mail an kontakt@businessimpulse.net. Bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Meiners.